SWR 2 Forum.
Das SWR 2 Forum heute. Die Barbaren auf Netflix. Was wissen wir über die Varusschlacht? Im Studio Gregor Papsch. Rom gegen Germanien oder der Römer Varus gegen den Cherusker Arminius. Und am Ende der Sieg der germanischen Stämme in den Sümpfen des Teutoburger Walds. Das ist vielleicht noch hängen geblieben bei den meisten, wenn es um die berühmte Schlacht im Jahr 9 nach Christus geht. Und dann noch das Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder, das berühmte Zitat von einem geschlagenen Kaiser Augustus. Ungefähr 15.000 hingemetzelte Legionäre, eine Katastrophe mit Folgen für die römischen Besatzer. Rückzug aus Germanien hieß damals der Befehl. Wie es dazu kam, davon handelt die Netflix-Serie Barbaren, made in Germany, aber opulent, auf internationalen Erfolg getrimmt und seit Tagen Platz 1 in den Seriencharts. Aber stimmt das, was dort erzählt wird? Was wissen wir von den Geschehnissen vor 2000 Jahren? Darüber sprechen wir. Meine Gäste sind Dr. Heidrun Derks. Sie leitet das Archäologische Museum in Kalkriese bei Osnabrück. Dort soll sich die Schlacht ja einst zugetragen haben. Dr. Sascha Priester ist Journalist und Archäologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und in Wien begrüße ich Professor Dr. Reinhard Wolters, Althistoriker an der dortigen Universität und einer der besten Kenner der Schlacht im Teutoburger Wald. Herr Wolters, die Frau im Arm und eine Flasche Rotwein, so wollten Sie sich die Barbaren bei Netflix anschauen, haben Sie mir letzte Woche gesagt. Wie war's denn?
Ja, wenn man einen Rotwein trinkt, dann macht das auch immer leicht etwas müde. Also die Sache zieht sich ein bisschen, es ist etwas gedehnt, es gab eine Bedeutungsschwere, die wiederum gut zum Rotwein passte. Es gab eine Ästhetik der Gewalt, da bin ich nicht mehr ganz die Generation. Aber ich muss auch sagen, zum Ende hat es ein bisschen Tempo aufgenommen und die letzten Teile schienen mir doch ein bisschen anspruchsvoller und komplexer. Vielleicht war es allerdings auch doch dann schon die Erschlaffung.
Ich wollte gerade sagen, der Wein hat vielleicht irgendwann den Expertenblick etwas verschleiern können. Also Sie konnten sich einlassen und am Ende hat es sogar ein bisschen gefallen?
So darf man das sagen, ja.
Mhm. Prima. Frau Derks, in Osnabrück sind Sie ja rein räumlich gesehen ziemlich nah dran am historischen Geschehen und bei Ihnen im Museum und Park Kalkriese kann man erleben, wie es dort vor 2000 Jahren zugegangen sein könnte. Haben Sie das in der Serie so wiedergefunden?
Nein, aber ich muss auch gestehen, ich habe das unter dem Blickwinkel mir gar nicht angeschaut. Mhm. Also ich habe mich hingesetzt und habe mich einfach diesen 6 Folgen dahin gegeben und ich muss sagen, den ersten Teil fand ich auch ein bisschen zäh, aber dann hat es mich echt gepackt. Und was man wirklich sagen muss, clever diese Cliffhanger. Also wenn eine Folge endete, diese letzte Szene, der letzte Satz, da musste man doch einfach irgendwie weiter gucken und den Historiker ausgeschaltet, habe ich mich eigentlich ganz gut amüsiert gefühlt.
Jetzt haben wir eine ganz tragische Situation für Sie. Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie auf den Besucheransturm vorbereitet sind, dank Netflix. Aber im Lockdown ist das richtig gehend tragisch für Sie, oder?
Ja, wir schließen morgen. Heute haben wir sowieso Schließtag. Ab Dienstag sind die Museen alle wieder geschlossen. Und das ist für uns natürlich ganz bitter. Wir hatten ja auch schon eine sehr harte Saison mit sehr viel weniger Besuchern und hatten jetzt schon ein bisschen darauf gehofft, dass diese Serie doch auch noch Interessierte zu uns bringt. Zumal ich auch von Jugendlichen gehört habe, die das durchaus motiviert hätte, zu uns zu kommen. Aber jetzt müssen wir uns alle erstmal wieder gedulden und hoffen, dass es vielleicht im Dezember etwas einfacher wird.
Ja, und vielleicht kann diese Sendung ein bisschen helfen. Zumindest, dass die Menschen auf ihrer Website sich informieren können. Herr Priester, an der Uni München, da beschäftigen Sie sich unter anderem damit, wie Geschichte im Film oder eben in der Serie funktioniert. Funktioniert es denn bei den Barbaren?
Das funktioniert sehr gut. Es geht um Action, es geht um Spannung, es geht um Dramaturgie, es geht um eine Liebesgeschichte, es geht um Freundschaft, um Verrat, wie Herr Wolters gesagt hat, auch um explizite Gewalt und eben auch Historie. Mal detailgetreuer und mal eben auch weniger. Das ist kein Geschichtsunterricht und hat sicher auch nichts mit einer wissenschaftlichen Veröffentlichung zu tun, sondern das ist Entertainment.
Gut, da sind wir uns scheinbar alle schon mal einig. Herr Wolters, vielleicht können wir gleich zu Beginn erklären, warum eigentlich Barbaren und nicht Germanen? Ist der eigentlich eine deutsche Produktion.
Die Frage stellte ich mir auch. Ich hatte zunächst gedacht, weil es ein internationales Publikum anspricht, dass Barbaren der breitere Oberbegriff ist. Barbaren sind ja alle jenseits der römischen Welt. Die können nördlich im nördlichen Bereich Britanniens sein, wie die Schotten. Die können östlich des Rheins und nördlich der Donau sein. Die können allerdings auch in Afrika sein. Also dass hier die Erwartungen viel breiter aufgespannt waren. Beim Sehen des Films fiel mir dann doch auf, dass der Begriff Germane eigentlich gar nicht benutzt wird. Im ersten Teil heißt es einmal, die Römer nennen uns Germanen. Das ist total richtig. Es ist eine Fremdbeschreibung von außen. Und als Historiker kann man sagen, es gab sicherlich keine Bewohner rechts des Rheins, die von sich selbst gesagt hätten, wir sind Germanen, weil das viel zu heterogen war. Also mir scheint es, dass mit Barbaren ganz bewusst jede Nähe zum Germanenbegriff vermieden wird, weil mit dem Germanenbegriff schnell in dieser Gleichsetzung ist Germane gleich Deutsch. Also jede Identitätsfrage wird hier weitgehend umschifft durch den Barbarenbegriff.
Das Zitat ist, glaube ich, sie nennen uns Barbaren, weil sie uns nicht unterscheiden können. Das erklärt, glaube ich, der Anführer der Cherusker bei einem Treffen der verschiedenen Stämme. Und dazu kommt ja auch was ganz Originelles, Frau Derks. Die Römer sprechen ja durchweg Latein. Dann gibt es dann die deutschen Untertitel. Und da ist natürlich Barbares wahrscheinlich das einzige Wort, das sich finden ließ, oder?
Genau. Und ich fand eigentlich genau diese Szene ausgesprochen geschickt gelöst. Und dann kommen im Grunde immer nur noch diese Stammesnamen vor und es ist eben erklärt. Und es ist auf eine Art erklärt, von der ich glaube, dass das viele Zuschauer dann auch sofort verstanden haben. Also da muss man nicht weit ausholen, man muss nicht in irgendwelche wissenschaftlichen Exkurse, sondern es ist, sie nennen uns Germanen, weil sie uns nicht auseinanderhalten können. Und da steckt ja sicherlich auch eine Menge Wahres drin. Und ab dann hören wir ja nur noch von Cheruskern, von Brukteren, von Masern und wie sie alle heißen. Und das fand ich einen ganz interessanten Schachzug an der Stelle.
Das sehe ich auch so, denn er schafft noch etwas beim Zuschauer, nämlich eine Distanz zu den Römern und ein eher Identifizieren mit den Cheruskern und den germanischen Stämmen. Wo ich mich dabei ertappt habe, ist mir die Frage zu stellen, wer sind denn nun die Barbaren dieser Serie? Denn die Römer, die vermeintlichen Zivilisationsträger, führen sich ja nun auch sehr gewalttätig und barbarisch auf. Ja, schrecken nicht davor zurück, Kinder und Frauen zu töten, hinzumetzeln, mit einem Gewaltregime über die Dörfer zu kommen. Und dieses Barbaren, glaube ich, ist auch sehr doppeldeutig eingesetzt bei dieser Serie.
Ja, ich denke, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Wenn man sich die Archäologie und die Prähistorie ansieht, die spricht ja von den Völkern in Mitteleuropa als Barbaren und das Barbarikum, um diese Ethnisierung wie Germanen zu vermeiden. Das ist uns möglicherweise total selbstverständlich, während im breiteren Empfinden Barbar genau mit den Qualitäten verbunden ist, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Priester. Und während wir eine Region sehen mit Barbaren, mag tatsächlich sein, dass diese wertenden Begriffe der Charakter bei dem Zuschauer stärker durchschlägt. Ich finde einen interessanten Aspekt. Vielleicht darf ich zum Latein auch noch etwas sagen. Mir gefällt das auch sehr gut. Und es gibt unglaubliche Chancen in dem Film. Also das Doppelleben des Arminius wird ja erstmals dadurch erkennbar, dass er dann auf einmal vom Latein ins Deutsche hineinspricht. Und dann so Kleinigkeiten, dass Arminius betet auf Latein an Mars. Das zeigt jetzt sehr schön seine Integration ins Reich. Also das Spiel mit der Sprache hat viel Potenzial.
Wir reden über einen Stoff, der fürs Drehbuch gemacht ist und der sich in weiten Teilen ja wirklich so zugetragen hat. Natürlich ist die Serie fürs breite Publikum gemacht, nicht für Experten, da sind wir uns einig. Der Cherusker Arminius, so viel kurz zum Plot, wächst in Rom auf und wird dort ausgebildet, kommt dann als Soldat nach Germanien und muss sich entscheiden, auf welcher Seite stehe ich? Herr Priester hat eben schon ein ganz entscheidendes Stichwort genannt, Identität. Also es geht um die großen Themen Macht, Loyalität, Liebe, Vertrauen, um Freiheit, aber eben vor allem um Identität. Herr Priester, ist das letztlich der Kern der Geschichte?
Der Kern der Geschichte erscheint mir tatsächlich das Ringen um die Identität, die Frage des Arminius an sich selbst, wer bin ich? Und dieses zerrissene Leben als Germane romanisiert zu sein, um dann bei bestimmten extremen Situationen in der Serie vor die Frage gestellt zu werden, töte ich lieber meine Freunde, meine eigenen Leute? Wem bin ich mir näher? Und dieses Zerrissen ist etwas, was ab der Folge 4 dann sehr stark zum Tragen kommt. Das wirkt in Teilen ein bisschen konstruiert, dieses Hin- und Herspringen zwischen den Welten. Zum anderen ist es aber auch etwas, was schauspielerisch, finde ich, in großen Teilen sehr gut umgesetzt wird. Mhm. Und am Ende dann die extreme Hinwendung, natürlich die eigenen ehemaligen Freunde zu erschlagen, zu wählen, gegen wen man kämpfen will.
Frau Derks, man könnte jetzt sagen, ist eine typisch deutsche Produktion, kaum ein Satz ist deutscher als hier stehe ich und kann nicht anders.
Ja, also manche der Dialoge fand ich schon auch ausgesprochen platt, gleich vor allem so im ersten Teil, dieses sich dann doch sehr anbiedern an die heutige Jugendsprache. Aber wie gesagt, durch dieses Latein auf der Römerseite kommt ja diese Fremdheit da rein und ich konnte dann diese kleinen Schwächen diesem Film dann da auch verzeihen. Also ich würde das nicht überbewerten wollen. Was ich allerdings interessanter finde, eben weil wir gerade auch über Identität und Arminius gesprochen haben, also diese, wie soll man mal sagen, diese interessanten historischen Neudeutungen, die fand ich schon bemerkenswert. Also Arminius als Ziehsohn von Varus, ich habe noch mal kurz nachgeschaut, der muss ja dann nach Rom gekommen sein, so im Alter von 6, 7, 8 Jahren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Varus da überhaupt in Rom war. Der war ja eigentlich dann in Afrika und in Syrien unterwegs. Und auch, dass ausgerechnet Varus ihn sozusagen veranlasst, der Anführer seines Stammes zu werden, da habe ich dann doch mal so kurz geschluckt und gedacht, boah, kann man machen, wir waren ja alle nicht dabei, aber fand ich doch interessant. Herr Wolters, wie sehen Sie das denn?
Ja, Herr Wolters, wie sehen Sie das denn? Sie müssen uns gleich helfen. Darf ich noch zwei Sätze ergänzen zu diesem Arminius in der Serie? Also da wird er ja im Kindesalter von seinem Stamm als sogenannte Fürstengeisel als Pfand für den brüchigen Frieden nach Rom gebracht. Und wie gesagt, erst als junger Mann kommt er dann zurück nach Germanien und ausgerechnet er soll dann seinem römischen Ziehvater, dem Statthalter Varus, helfen, die Stämme endgültig zu unterwerfen. Herr Wolters, Wirklichkeit oder Legende?
Wie hat es sich zugetragen? Das war ja schon gesagt worden, wir haben ja keinen Dokumentarfilm, sondern Fiktion. Mhm. Und manche Stellen, die jetzt von historischer Seite nicht so gut erklärt werden können, da versucht der Film mit seiner Fantasie, wie das ja auch Aufgabe des Films ist, manchmal recht unkonventionelle Brücken zu schlagen. Wenn Frau Bergs schluckt, ja, ich habe auch geschluckt, aber irgendwie gedacht, ja, warum nicht? Ne? Mhm. Vielleicht kleine Anmerkung, Ziehsohn des Varus, das hat was. Im Film heißt er auch Gaius Iulius Arminius, er war ja römischer Bürger mit tria nomina. Wäre der Film konsequent, dann müsste unser Arminius Publius Quinctilius Arminius heißen. Also das wäre wirklich eine wirklich schöne Umkehrung. Zu dem kleinen Arminius, der nach Rom kommt, eine historische Anmerkung, die frühe Arminius-Biografie ist nicht gesichert. Und es gab von dem Althistoriker Ernst Hohl in dem Jahr 1943 einen Entwurf, wo er diese Geiselthese aufgestellt hat. Das hat er unglaublich klug gemacht, weil wir einen römischen Schriftsteller haben, der sagt, dass Arminius der Begleiter auf seinem Feldzug war. Der Schriftsteller war Zeitgenosse und er kannte auch Arminius. Und Ernst Hohl hat aus dieser ständiger Begleiter meines Feldzuges gemacht, ständiger Begleiter meiner Militärkarriere. Und dadurch bekam die Vita des Arminius eine große historische Tiefe, weil es eine Parallelbiografie gab. Mhm. Und auf diesem Weg kam dann unser Arminius nach der These von Ernst Hohl nach Rom, kam nach Armenien, hat in Pannonien gekämpft und kommt jetzt wieder zurück nach Germanien. Und dadurch, dass jetzt Varus ihn einsetzt, was in die Führung des Stammes, was reine Fantasie ist, wie Frau Derks richtig sagt, kommen da gewissermaßen unschuldig in eine Situation, wo er in seine Zerrissenheit jetzt wirklich zu einer Entscheidung kommen muss. Ne? Mhm. Also es sind schon ganz, ganz kluge Dinge in dem Film.
Herr Priester, die Serie lebt ja vom inneren Konflikt dieses Arminius. Ist er denn historisch glaubwürdig?
Ich würde tatsächlich daran anknüpfen, dass wir über den historischen Arminius gerade aus den Jahren bis zur Varusschlacht sehr, sehr wenig wissen. Und wir müssen uns ja auch immer bewusst machen, dass die antiken Quellen, die antiken Schriftsteller, römische Schriftsteller sind, die für ein römisches Publikum geschrieben haben und die diesem Arminius Charakterzüge verleihen, die meist nicht sehr schmeichelhaft gewesen sind. Also da ist immer wieder der hinterlistige Arminius skizziert, der Verrat. Das sind Dinge, die auf diese Figur Arminius projiziert werden. Ich bin sehr, sehr skeptisch, dass wir da eine historische Verifizierung hinbekommen. Was ich noch anmerken möchte, ist, dass das auch das Verführerische an dieser Serie ist. Es wird ja damit geworben, es sei die unbekannte Geschichte. Und man könnte durch die Stärke der Bilder, durch die Musik, durch die Dramaturgie, ja, diese Fiction nun sehr leicht als Fact aufsaugen. Und da würde ich ein bisschen vorwarnen wollen.
Frau Derks, vielleicht noch von Ihnen ein Wort zu Arminius. Held oder Verräter?
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, wobei ich die Quellen an der Stelle doch noch ein bisschen anders beurteile. Also es gibt ja durchaus zwei Autoren, die sich der Figur zuwenden. Das ist einmal Tacitus und das ist einmal Velaeus Paterculus. Mhm. Und die erkennen schon diese Leistung an. Also Tacitus sagt, das ist ein Mann intelligenter, als wir sie von den Barbaren kennen. Und er hat das Imperium nicht irgendwann und irgendwie, sondern zur Höhe seiner Macht besiegt. Also er zollt ihm absolute Anerkennung. Und noch ausführlicher der andere, Velaeus Paterculus, der auch wirklich so beschreibt. Und aus diesen Zeilen kann ich eigentlich nichts anderes herauslesen, als dass man diese Leistung dieses Mannes schon auch anerkennen kann. Dann die Frage Held oder Verräter. Zum Helden wurde er ja im Grunde erst sehr viel später, erst im 16., 17. Jahrhundert, also im Ereignishorizont 9 nach Christus, ist das erstmal die Frage, ob er da der Held ist. Also dieser große Held Arminius entsteht im Grunde erst ab dem 16. Jahrhundert. Und ich glaube schon, dass das, auch wie das ja in der Serie auch durchkommt, dass es durchaus zwei Facetten hat. Also dass es nicht das Entweder-Oder ist, sondern er ist sowohl Held als auch Verräter. Und durch diesen Kniff mit Varus als Ziehvater bekommt ja sozusagen dieser Loyalitätsbruch auch nochmal eine viel stärkere Bedeutung. Also er verrät nicht irgendjemanden, sondern diese Beziehung, die er zu Varus hat, die wird ja in dieser Serie auch ganz deutlich gezeigt, als er dieses Schwert zum Beispiel sieht, als ihm dieser Rittertitel verliehen wird und. Da merkt man ja schon, dass dieser Varus auch mehr ist als nur sein oberster Feldherr oder sein Chef oder wie er sagt ja auch ganz oft Vater und schauspielerisch auch so, dass ich ihm abnehme, dass es jetzt auch mehr ist als nur eine Ehrbekundung. Also ich glaube, dass in dieser Person Arminius, so wie sie in der Serie dargestellt ist, diese Ambivalenz zum Ausdruck kommt.
Also es gibt am Ende der letzten Folge einen riesigen Cliffhanger. Wir können, glaube ich, alle davon ausgehen, dass es früher oder später eine zweite Staffel gibt. Und gibt es vielleicht noch Raum, den Charakter dieses Arminius ein bisschen auszubreiten. Mhm. Ich will von Ihnen, Herr Wolters, noch ganz kurz wissen, Sie haben ja im Buch über die Schlacht im Teutoburger Wald geschrieben. Und wenn ich mich richtig erinnere, kommt dieser Arminius nicht ganz so gut weg.
Auch nicht ganz so gut, scheint mir nicht die richtige Kategorie zu sein. Wenn wir vorhin über Held oder Verräter gesprochen haben, das Leben ist nicht schwarz-weiß und ist eine Frage der Perspektive. Wir haben hier ganz am Anfang über Zerrissenheit gesprochen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Der Arminius hat eine römische Sozialisation, er hat eine Doppelidentität, nämlich die germanische Herkunft und dann das römische Leben im Militär, das ja da ist, nicht ganz so lang, wie das vielleicht Ernst Hohl meint, aber er war als Offizier im römischen Heer tätig und erfolgreich. Und aus dieser Situation der zwei Welten, was ja im Grunde genommen eine ganz häufige Situation ist, kommt er jetzt in eine Situation hinein, wo er zur Entscheidung gezwungen wird. Er wird ja wohl lieber nach Rom gehen. Mhm. Man sah ja die Enttäuschung, als er merkt, er ist jetzt in seiner Heimat, die alte Identität kommt ihm zu nahe und da möchte er lieber nach Rom rübergehen und dann setzt ihn Varus in die Führung des Stammes ein. Und dadurch ist der Konflikt programmiert.
Er denkt ja auch noch zuvor in der Serie darüber nach, tatsächlich Germanien noch früher zu verlassen. Er sagt, ich würde überall dienen, ich gehe überall hin. Ja. Und dann gibt es ja nochmal so diese kleine Wendung, als ihm in Aussicht gestellt wird, als römischer Ritter weiter aufzusteigen. Und er möchte ja dann auch nach Rom zurückkehren. Und dies wird ihm dann verwehrt. Also er ist mehrfach eigentlich an einer Kreuzung angekommen, die ihm von Varus direkt abgeschmettert wird, der ihn für seine eigene Zwecke, für die Zwecke des Imperiums in Germanien sieht.
Ganz kurz zu den anderen Protagonisten, Herr genau. Wolters. Was ist jetzt mit diesem,
ja, Varus? Ich warte auf Seiten. Ach so, den wollen Sie.
Doch, Tusnelda, da kommt ja auch noch.
Ich habe gedacht, wir reden jetzt endlich mal über die Frau im Film.
Gut, wir reden über die Frau. Dann machen wir mir das vor. Also,
Frau Derks. Frau Derks, wir können den Varus kurz abhaken und dann kommen wir zu den Frauen.
Dann mal gerne so.
Wir gehen direkt zu Tusnelda, Frau Derks. Gut. Was wissen wir über diese Frau, die später Frau des Arminius, eine Jugendfreundin schon in der Serie, blonde Schönheit, mutige Kriegerin, geheimnisvolle Seherin, ziemlich emanzipiert. In der Serie ist da ziemlich viel Frauenpower im Teutoburger Wald.
Ja, das ist so. Also, und das war so die zweite Stelle, wo ich so ein bisschen geschluckt habe und dann habe ich mich zurückgelehnt und habe überlegt, also historisch ist das nicht verbürgt. Eigentlich bleibt Tusnelda für mein Empfinden in den Quellen sehr, sehr blass. Also die taucht immer nur mal so am Rande und eigentlich auch immer irgendwie eher in so einer Opferrolle auf. Also sie wird von Arminius geheiratet, da weiß man schon auch nicht genau, ob freiwillig gegen den Willen des Vaters. Sie wird dann später entführt. Also da hat man nicht den Eindruck, dass sie eine aktive Rolle gespielt hat. Aber auch das löst der Film ja echt raffiniert, weil Tusnelda in ihren starken Szenen tritt ja nicht vor die Römer, sondern nur vor die Germanen. Also diese Krieger da alle zusammenschwört, jetzt doch zusammen mit ihr in den Krieg zu gehen oder sich hinter Arminius zu stellen oder auch diese ganzen anderen kleineren Szenen vorneweg. Das sind ja alles Dinge, die einem römischen Autor, der 200 Jahre später dann über die Varusschlacht schreibt, ja überhaupt gar nicht zu Gehör gekommen sein können, weil sie sich ja gar nicht den Römern offenbart. Also sie tritt ja nicht den Römern entgegen, sondern das sind da alles Szenen, die nur im germanischen Kreis stattfinden. Und das ist ja eins unserer größten Dilemmas, dass einfach die Germanen selber nichts geschrieben haben. Also, dass wir ja keine Quellen von den Germanen haben, sodass solche innergermanischen Geschichten, wenn es sie dann in der Form gegeben hat, überhaupt gar nicht überliefert sind. Mhm. Und insofern, finde ich, kann man das in so einem Film so machen, aber mit unserer Quellenlage, die, wie Herr Priester ja schon auch gesagt hat, nur aus römischer Feder stammt, hat das wenig zu tun.
Ja, nach den Quellen taucht Tusnelda überhaupt erst 14, 15 nach Christus auf. Mhm. Für die Zeit um 9 nach Christus wissen wir über sie gar nichts. Ich glaube, dass die Figur, wie sie angelegt ist, als Supervibe, die in wesentlichen Elementen die Handlung auch voranbringt, allein dem Genre geschuldet ist. Da gibt es wohl diese Art von Gewaltfilmen mit sehr starken Frauen, die Frauen haben äußerlich alle weiblichen Qualitäten und innerlich oder in ihren Handlungen alle Qualitäten einer gewalttätigen Männerwelt und dort passt diese Tusnelda ganz gut hinein.
Ja, also man kann ja auch nicht sagen, dass die, also man kann den Römern oder den Autoren auch nicht unterstellen, sie hätten jetzt, wenn es so eine Frau gegeben hätte, die einfach klein geschrieben, weil es gibt ja durchaus Frauenheldinnen, ich denke jetzt an Boudica zum Beispiel, die sich den Römern sozusagen entgegengestellt haben, die durchaus in den historischen Quellen vorkommen. Das heißt, wenn es so eine starke Frauengestalt gegeben hätte, die sich offen den Römern so entgegengestellt hätte, dann wäre die irgendwo auch in diesen Quellen hängen geblieben oder erwähnt worden.
Was ich einen ganz spannenden Kunstgriff der Serie finde, ist, Tusnelda wird auch für diesen sakral-religiösen Bereich eingesetzt im Genre. Und da passiert ein sehr kluger filmischer Kunstgriff. Es wird eine andere, tatsächlich historische Figur in sie hineingeblendet, wenn Tusnelda zum Stamm der Bructera zieht. Dort gab es tatsächlich Jahrzehnte später eine überragende Frauenfigur, die Seherin Veleda, und die hat einen sehr großen politischen Einfluss ausgeübt. Interessant ist, dass nicht so getan wird, als sei Tusnelda diese Vorläuferin der Veleda, sondern es wird auch gleichzeitig klargemacht, sie tut nur so. als wäre sie eine Seherin. Sie hat diese Seherin-Gabe nicht und setzt diese vermeintliche Seherin-Gabe ein, um die Stämme zu einen und den Sieg zu erringen. Aber dieses Überblenden Veleda und Thusnelda ist eine der ganz raffinierten Kleinigkeiten aus historischer Sicht, die der Film sehr gekonnt einsetzt.
Herr Wolters, jetzt ein Satz zu Varus. Er begeht Selbstmord am Ende, so ist es auch historisch verbürgt, eine tragische Figur oder schlicht ein unfähiger Heeresführer?
Tragische Figur. Varus war zu der Zeit Mitte 50. Er ist im Film, denke ich, sehr gut besetzt. Und bis dahin war er im Römischen Reich ein bewährter, überaus erfahrener Feldherr und auch Verwaltungsexperte, mit dem Kaiserhaus verwandt. Er war Schwager des späteren Kaisers Tiberius. Und es gibt eigentlich keine Anzeichen, an seiner Befähigung zu zweifeln. Wenn man als Historiker ein bisschen hinschaut, dann kann man sehen, dass auch nach dem Jahr 9 nach Christus in Rom keine Schuldzuweisung an Varus stattfand. Die Witwe des Varus wurde weiterhin in hohen Ehren gehalten. Sein Sohn machte Karriere. Und erst in den Mitte der 20er Jahre nach Christus, also fast 20 Jahre später, kam es in Rom in der Führungsgruppe um das Kaiserhaus zu innenpolitischen Intrigen. Und darüber stolperte auch die Witwe des Varus und auch der Sohn des Varus. Und erst dann dreht sich in Rom das Bild so ein bisschen und Varus wird jetzt im Nachhinein deutlich, deutlich später Schuld zugeschrieben. Aber die engen zeitgenössischen Quellen geben dort keinen Anlass dafür, dass Varus irgendetwas grundlegend falsch gemacht hatte. Also insoweit eher tragisch. Er hat vertraut, einem Verbündeten zu vertrauen, ist kein Fehler.
Vielleicht nur ergänzend, er hat vertraut und er ging, glaube ich, davon aus oder er konnte davon ausgehen, in Germanien eine ganz andere Situation vorzufinden. Denn seine Aufgabe war mal primär eine verwaltungstechnische und keine militärische. Also er ist nicht mit dem Auftrag dahin gegangen, Germanien zu erobern, sondern mit dem Auftrag, in Germanien jetzt Verwaltungsstrukturen aufzubauen. Klingt jetzt so harmlos, also das hatte natürlich schon auch mit Tribute eintreiben, das sieht man ja auch in der Serie Justizgeschichten etc. zu tun, aber er hatte keinen militärischen Auftrag in erster Linie und insofern hat er sich, glaube ich, auf ein ganz anderes Projekt eingelassen, als ihm dann da sozusagen vor die Füße fiel.
Ja, ergänzen sollte man vielleicht noch, an dieser Stelle fehlt im Film tatsächlich etwas historische Tiefe. Die Römer erscheinen als Eroberer und es scheint alles noch sehr frisch in der Phase der Herrschaftsergreifung zu sein. Aber im Jahr 9 nach Christus waren Römer und Germanen im rechtsrheinischen Gebiet schon 20 Jahre zusammen. Also es fast eine Generation ist aufgewachsen mit den Römern als ständigen Anwesenheiten und Herrschern in Germanien. Und das führt auch zu einer ganz anderen Form des Zusammenlebens.
Sie hören das SWR2-Forum, die Barbaren auf Netflix. Was wissen wir über die Varus-Schlacht? Mit der Leiterin des Archäologischen Museums in Kalkriese, Heidrun Derks, dem Journalisten und Archäologen Sascha Priester und dem Althistoriker Reinhard Wolters. Varus-Schlacht, Schlacht im Teutoburger Wald, Arminius-Schlacht. Viele Bezeichnungen ja für ein Ereignis, das der Historiker Theodor Mommsen vor langer Zeit einen Wendepunkt der Geschichte genannt hat. Wir wissen heute, das ist ziemlich übertrieben. Herr Wolters, was wissen wir über die eigentliche Schlacht im Jahr 9 nach Christus? Vielleicht in aller Kürze, aber das war jetzt, glaube ich, auch schon falsch. Es gab gar nicht nur diese eine Schlacht, sondern mehrere, oder?
Ja, allein schon der Begriff Schlacht ist nicht ganz angemessen, weil man sich da was Großes, Heroisches vorstellt. Der Film gibt das ganz gut wieder. Wir haben hier einen Hinterhalt auf ein sich im Marsch befindendes römisches Heer. Und auf das römische Heer führen diesen Hinterhalt nicht nur germanische Gruppen aus, sondern es sind auch germanische Hilfstruppen, die eigentlich das römische Heer unterstützen sollten, die in diesem Fall sich von dem römischen Heer distanzieren und gegen die Legionen kämpfen. Der Film verwendet auch selbst den Begriff Meuterei, was eine durchaus richtige Zuspitzung ist.
Das ist in der Serie ja richtig erzählt, nicht? Die Römer werden in einen Hinterhalt gelockt, dort aufgerieben, weil sie ihre Kampftechnik nicht anwenden konnten, oder?
Ja, aber man muss vielleicht auch noch bedenken, dass zumindest, wenn ich so ich so in die Quellen schaue, schon den Eindruck vermittelt wird, dass diese Schlacht sich über mehrere Tage hingezogen haben soll und auch an mehreren Orten stattfindet. Also dieses Wort Varusschlacht, das sagte Herr Wolters ja schon, das insinuiert so ein bisschen, es ist so ein Ereignis an einem Tag und abends ist alles vorbei. Also das ist eine Ereigniskette, die sich auch landschaftlich betrachtet nicht an einem Ort vollzogen hat, sondern wirklich über eine lange Strecke sich hingezogen haben muss. Und das erscheint mir auch, wenn ich da so meinen Blick hier in Kalkriese aus dem Fenster schweifen lasse und dann die norddeutsche Tiefebene mir so angucke, auch irgendwie ein ganz plausibles Szenario. Und das wird in dem Film natürlich verkürzt. In dem Film muss das natürlich dann irgendwie alles an einem Tag stattfinden. Und klar, wir wollen es auch in 45 Minuten ja irgendwie erledigt haben. Ne?
Weiß man denn heute eigentlich, wo die Kämpfe genau ausgetragen wurden? Es gibt ja so eine Art Standortstreit, also mindestens drei Orte beanspruchen das ja für sich bei Detmold, Haltern und eben Kalkriese. Ich frage jetzt nicht Sie, Frau Derks, Sie sind parteiisch. Herr Wolters, wo muss man denn jetzt ins Museum gehen, wenn man sich über die Schlacht möglichst nah dran sein will?
Ja, Kalkriese bietet da sehr viele Informationen. Insoweit kann ich das Museum nur empfehlen. Und Kalkriese hat sicherlich auch das Verdienst, dass alle, die sich mal damit beschäftigt haben in den letzten zwei Jahrzehnten, dieses Bild vom langgezogenen Defilé-Gefecht vor Augen haben. Das ist ja sehr schön in Kalkriese inszeniert worden und das gibt auch der Film wieder. Ob das Ganze in Kalkriese stattgefunden hat, da war ich schon immer sehr skeptisch, weil die schriftlichen Quellen, die Ortsangaben liefern, nicht gut zu diesem Platz passen. Der Film sagt übrigens, es war im Gebiet der Maaser, das wäre im Sauerland, das wäre auch eine Option. Und Kalkriese selbst, die aktuellen archäologischen Grabungen, das wird aber Frau Derks besser wissen, zeigen ja auch, dass wir es höchstwahrscheinlich mit einem Lager für vielleicht 3000 Römer zu tun haben und die Idee des langgezogenen Defilé-Gefechtes sich dort so nicht mehr mit den neuen archäologischen Funden umsetzen lässt.
Sie hören das SWR2-Forum, die Barbaren auf Netflix. Was wissen wir über die Varusschlacht? Herr Priester, wir hatten es schon, es geht den Barbaren um die Suche nach Identität. Und beim Thema Identität wird es ja hierzulande immer ein bisschen schwierig. Ausgerechnet die erste deutsche Historienserie handelt von einem Stoff, der bis heute für Heldenpathos, für Nationalismus steht. Die Schlacht im Teutoburger Wald als eine deutsche Heldengeschichte. Ist das jetzt wieder der Fall? Wie viel schwingt davon mit in der Serie?
Also von einer Heldengeschichte würde ich nicht sprechen. Glücklicherweise sind die Cherusker und die germanischen Stämme ja durchaus sehr geerdet gezeigt. Und das ist alles sehr einfach. Es ist auch so, dass diese Barbaren nicht als Helden gezeigt werden in ihrer Summe. Es gibt ja auch ganz Unedle bei den Barbaren, wenn wir an den Verrat der Brukterer denken, der dort auch in der Serie gezeigt ist. Arminius als Held ist auch sicher nicht der strahlende Statuenmann mit Flügelhelm, der das Schwert gezogen hat, sondern er ist jemand, der ja nun in seiner ganzen Zerrissenheit gezeigt werden soll. Das heißt, was eher bei dieser Frage noch eine Rolle spielt, ist die Geschichtsvergessenheit und auch die Frage, was wird ausgeblendet, wenn man das als einen Heldenepos sehen würde. Denke ich, malt man sehr viel in einer Farbe an, die diese Serie auch nicht möchte.
Ich fand es auch ganz wohltuend, dass dieser Film überhaupt keine dieser Klischees bedient. Diese Germanen sind alle nicht blond, die sind alle nicht blauäugig und die sind alle nicht friedvoll und nett und charmant und keine edlen Recken, sondern man hat genau das Spektrum, was man immer hat. Man hat gute, man hat böse, man hat hinterlistige, man hat sympathische, man hat unsympathische. Also das finde ich irgendwie überhaupt nicht geeignet, um jetzt irgendwelche Heldengefühle da zu beatmen. Das zeigt einfach, wie so eine Stammesgesellschaft in ihrer Vielschichtigkeit und Komplexität da in so einer Landschaft gelebt hat. Und da habe ich überhaupt gar keine Sorge, dass das in falschen Händen oder vor falschen Augen irgendwelche falschen Assoziationen auslösen könnte.
Beim Sehen der Serie hat man auch eher den Eindruck, der Schwächere gegen den Starken. Also die Serie bewegt sich eigentlich eher in dem Genre der Westernfilme, wie wir sie kennen, die Indianer gegen die Kavallerie. Oder eben, um noch beim Wald zu bleiben. Ich habe mich immer ein bisschen auch an Robin Hood und seine Entrechteten im Sherwood Forest erinnert gefühlt, die gegen die finsteren Ritter von King John ankämpfen.
Naja, schon lange vor dem Start, muss man andererseits sagen, gab es im Netz Kommentare aus der rechten Ecke, Motto: Deutschland entstand aus der Abwehr feindlicher Mächte, die eigentlichen Barbaren, sie kommen aus dem Süden, wir müssen uns wehren. Und die Macher der Serie mussten sich öffentlich auch schon rechtfertigen. Kann das für die Serie zum Problem werden?
Also ich glaube, gegen solche Kommentare kann man sich nicht schützen. Der Beifall von rechter Seite wird immer kommen, weil historisch gesehen in diesem Kampf die römische Seite verloren hat. Die Serie versucht dem sehr, sehr weiträumig aus dem Weg zu gehen. Und wir hatten vorhin über die Vermeidung des Begriffs Germanen gesprochen und stattdessen Barbaren. Eine Frage, die ich mir stellte beim Sehen, war, inwieweit wir beim Sehen Assoziationen wachrufen, die mit diesem Germanenbild zu tun haben. Ob die Serie da bewusst etwas hervorlockt, was in diese Richtung gehen kann. Mhm. Und das abschließende Urteil wäre, nein, die Serie versucht wirklich weiträumig jede Rollenzuweisung auf die Germanen, die dann noch gar auf die Deutschen übertragbar wäre, zu vermeiden. Sondern wir haben eine Zerrissenheit zwischen einer Hochkultur und zwischen Barbaren. Das könnte auch woanders stattfinden.
Und wir haben diese Zerrissenheit ja auch noch zwischen den germanischen Stämmen, weil die werden ja auch nicht dargestellt als eine homogene Gruppe, die jetzt einig an einem Strang ziehend gegen den übermächtigen Gegner zieht, sondern die sind ja wirklich die Hälfte der Zeit gut damit beschäftigt, sich gegenseitig irgendwie ins Abseits zu schubsen. Und insofern ist auch diese Idee von den geeinten Stämmen, die dann geschlossen gegen Rom anschließen, also selbst dieses Klischee wird ja nicht wirklich bedient.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr gut herausgearbeitet. Selbst kurz vor dem Angriff auf das Römerheer versuchen ja jetzt noch wiederum barbarische Gruppen sich zu lösen, weil sie sagen, wir können es nicht gewinnen. Und es gibt am Ende nur noch einmal ein gemeinsames Handeln. Da wird von wir und uns gesprochen, bei der die Gruppe dann nicht ganz klar erkennbar ist. Das ist so etwas, wo man eventuell mit einem Vorwissen denkt, ja, dass wir, das sind dann vielleicht doch die Germanen.
Jetzt haben wir aber immer noch nicht über das Hermannsdenkmal bei Detmold gesprochen. Hermann deswegen, weil ich glaube, Arminius ist später von Luther, glaube ich, so eingedeutscht worden, nicht? Zu Hermann. Dieses Denkmal ist ja Pflicht für amerikanische, japanische Touristen. Es ist leider auch Pilgerstätte für Neonazis. Und die Nazis haben einen regelrechten Germanenkult betrieben. Wenn sie jetzt sagen, die Serie ist trotzdem nicht anfällig für Vereinnahmung, Missbrauch, Fehlinterpretation, ist sie ein Stück weit geschichtsvergessen? Kann man dir das vorwerfen?
Wir haben schon mal gesagt, die Serie will unterhalten, sie will nicht erziehen. Es ist eine kommerzielle Serie, die sich zwar jetzt dieses Varus-Ereignis zum Ziel setzt, dieser 6 Folgen, das ist ganz ambitioniert, aber wohlwollend würde ich sagen, man zeigt diese Form der Zerrissenheit und man zeigt etwas zwischen das Verhältnis zwischen einer indigenen Kultur und einer imperialistischen Großmacht.
Diese Differenzierung der Barbaren kommt beispielsweise auch ganz zum Schluss in der letzten Folge sehr gut zum Ausdruck, wenn Arminius wie ein antiker Hamlet vor dem grausig abgeschlagenen Kopf des Varus philosophiert und darüber spricht, für was denn Menschen kämpfen. Also dieser Monolog, die einen kämpfen für die Freiheit, die anderen kämpfen für die Liebe, die anderen kämpfen für Gold, wie dies ja auch in der Serie mehrfach zum Ausdruck kommt. Also die Motive sind ganz unterschiedlich und es gibt eben keinen Nationalpathos, der da aufgerührt wird.
Barbaren auf Netflix, 6 Folgen. Am Ende ist die Schlacht geschlagen. Die Fortsetzung wird kommen, das verrät der Cliffhanger am Ende von Staffel 1. Frau Derksel hat schon. Sagen Sie, historisch gesehen, Arminius hat nach der Schlacht noch 12 Jahre gelebt. Gibt es da noch Geschichten und Stoff für eine zweite Staffel?
Jede Menge. Und ich finde diese letzte Szene wirklich ganz großartig. Ne? Also er steht dann ja Volkwin sozusagen seinem Freund aus Kindertagen gegenüber, dem er allerdings dann die Frau ausgespannt hat und möchte den natürlich auf seine Seite ziehen und bietet ihm sozusagen den Stellvertreterposten an und der sagt ja dann ganz schnöde und auch verächtlich, wenn du König bist, bin ich der Erste, der dich ermorden wird. Und da ging mir dann schon so ein Grusel über den Rücken, da habe ich gedacht, ja, und so wird's weitergehen. Und Und die zweite Staffel endet natürlich dann mit dem Tod von Arminius. Und auf dem Weg dorthin haben wir schicksalshafte Begegnungen, Arminius und Germanicus. Wir haben Streit zwischen den Germanen. Wir haben eine wahrscheinlich super dramatische Entführung von Tusnelda, eine Geiselnahme und einen Abtransport. Und dann noch diese ganzen römischen psychologischen Zwistigkeiten dazu. Also das könnte auch spannend werden.
Wann Keine beginnt Frage. Ihre zweite Karriere als Drehbuchschreiberin? Herr Wolters, ja. Wie ging es weiter nach der Schlacht? War die Katastrophe, Frage an den Historiker, im Teutoburger Wald das Ende der römischen Expansionsgelüste nach Germanien? Man könnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen.
Nein, überhaupt nicht. Also das Geschichtsverständnis verkürzt es meist, weil das ein großes Ereignis war, die Niederlage 9 nach Christus. Aber die Römer haben sich das natürlich nicht gefallen lassen, sondern haben in den nächsten 6-7 Jahre versucht, das Gebiet wieder zu erobern. Und in dieser Zeit ist eigentlich die eigentliche Bewährung des Arminius. Er schafft es jetzt, die Römer an einer Neufestsetzung im Lande zu hindern. Darüber gibt es auch gute, breit erzählende literarische Quellen mit toll eingeflochtenen Reden bei Tacitus. Mhm. Also der Stoff ist viel reichlicher vorhanden als für die Zeit davor. Frau Derks hat auch auf die schönen privaten Szenen, die auch Tacitus überliefert, gesprochen, die man in diesem Fall mit unterbringen könnte. Und als Historiker wäre ich sogar sehr froh, wenn es diese zweite Staffel gibt, denn dann würde endlich mal das Licht auf diesen Arminius der Jahre von 9 bis 19 nach Christus gelenkt, auf die innergermanischen Konflikte, die er auszutragen hatte, auf seine Streben nach der Alleinherrschaft, nach seinem großen Kampf mit dem zweiten großen germanischen Stammesbündnis um die Markomannen herum. Mhm. Das kennt man im allgemeinen Geschichtsbewusstsein sehr wenig, ist aber wichtig, um Arminius als historische Person einordnen zu können.
Herr Priester, wer oder was müsste im Drehbuch der zweiten Staffel die Hauptrolle spielen?
Also, ich würde dann natürlich noch den Bruder präsentieren, den Flavus, über den wir doch auch so gerne mehr wissen würden. Also der zweite Fürstensohn, der als romfreundlich in den Quellen gezeigt wird und wo es ja auch ein berühmtes Aufeinandertreffen gibt, wo dann Arminius mit Flavus streitet, ein Streitgespräch im Jahr 16 nach Christus. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wie geht es mit Tusnelda weiter, die ja nun in dieser Dreiecksbeziehung hin und her gerissen ist zwischen Volkwin und Arminius. Sie kann Fürstin sein, sie kann Königin sein, aber will sie das wirklich? Und auch die Stämme, deren Zerfall ja nun unmittelbar bevorsteht, die auf viel Gold gehofft haben, die dürften enttäuscht sein. Und was ist mit Segestes, dem Intriganten der Serie? Also da ist mindestens Stoff für eine Staffel.
Über manche wissen wir es ja auch. Tusnelda wird ja von Segestes, ihrem Vater, zurückgeraubt, dann von Arminius belagert und dann bekommt Segestes Entsatz von Rom und die Römer entführen dann Segestes und Tusnelda. Und Tusnelda wird dann 17 nach Christus in Rom im Triumph vorgeführt. Auch noch nicht gesprochen haben wir über den Sohn des Arminius, der zum Zeitpunkt des Raubs noch ungeboren ist, aber dann als 2- oder 3-jähriges Kind im Triumph in Rom ist und später dann nach Ravenna kommt. Und da passiert etwas, wo die Historiker nichts drüber wissen. Aber man sagt, da scheint noch eine ganz kleine Geschichte sich entwickeln zu können. Also sehr viel Stoff.
Also dieser Sohn des Arminius, der Tumelicus, der wäre natürlich wirklich noch eine weitere Staffel wert. Denn tatsächlich ist das, glaube ich, auch die Lücke, Herr Wolters, die bei Tacitus in den Annalen da ist. Der hat ja versprochen, dass er eigentlich über den Tumelicus noch viel Interessantes zu berichten weiß.
Genau.
Aber genau da sind die Schriften nicht überliefert.
Wenn dann die Kamera mal nach Rom schwenkt zum Triumph oder zum Tumelicus nach Ravenna, dann sehen wir vielleicht endlich mal auch etwas Leichtes und nicht diese feuchte, dumpfe Waldschwere.
Ja, ja. Mehr Sonne.
Genau. Ja, es war immer sehr dunkel, ne? Es war immer viel Nacht in der Serie.
Vielleicht auch mal bessere Musik. Aber ja, auch zu schwer, zu bedeutungsschwanger, das Ganze. Mhm. Es gab kaum einen Dialog, der nicht mit Musik unterlegt war, so dass ich manchmal schon den Eindruck hatte, in einer Oper zu sein.
Mal aber Streicher. Ist das nicht im Augenblick so der Stil dieser Serie? Also wenn man Babylon Berlin oder ähnliches schaut, da hat man ja auch immer den Eindruck, dass da mindestens zwei Symphonieorchester irgendwie im Hintergrund beschäftigt sind. Also diese schwierigen, vollen, satten Klänge, das scheint im Augenblick so das Genre auch zu verlangen. Ne?
Die Barbaren auf Netflix. Was wissen wir über die Varusschlacht? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit der Leiterin des Archäologischen Museums in Kalkriese, Heidrun Derks, dem Journalisten und Archäologen Sascha Priester und dem Althistoriker Reinhard Wolters. Herzlichen Dank für die buntere Diskussion in dieser Runde und Ihnen allen danke fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.